D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Richtig schimpfen im Fußball. CETA, Calais und Autotüren. So können wir diese Stunde zusammenfassen. Konkret fragen wir in Frankreich nach, wie der erste Tag der Räumung des Dschungels von Calais gelaufen ist. Mit unserem Cory in Brüssel sprechen wir über CETA. Wie geht's da jetzt weiter? Und finden wir das eigentlich so schlimm, dass die EU von zwei klitzekleinen Regionen, wenn man mal die riesen EU sieht, ausgebremst wird? Wir fragen uns außerdem, wie sehr darf ein Profifußballer die Gegner beschimpfen oder die gegnerische Trainermannschaft? Roger Schmidt von Bayer Leverkusen hat ja gerade eine hohe Strafe zahlen müssen für einen Spinner. Und die Autotüren, ja, da haben wir ja viele von uns erst am Wochenende gelernt, wie man sicher Türen öffnet im Auto, ohne einen Radfahrer-Crash zu verursachen. Es gibt ja den sogenannten Dutch Reach. Und diesen Dutch Reach, den wollen wir bekannter machen, den wollen wir berühmt machen. Wie und wieso, das gleich. Die Redaktionskonferenz am 24. Oktober. Am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Straßenverkehr ist gefährlich, ne? Manchmal sogar lebensgefährlich. Besonders unangenehm ist Folgendes: Also du fährst mit dem Rad an einem parkenden Auto vorbei und zack geht die Tür auf. In dem Fall bekommst du wahrscheinlich einen Riesenschreck. Wenn es schlecht läuft, geht es in Richtung Krankenhaus, weil du eben direkt reinfährst in diese Autotür. Wir haben euch auf unserer Facebook-Seite den Dutch Reach vorgestellt. Man macht als Autofahrer mit der rechten Hand links die Tür auf und dadurch dreht man ja so den kompletten Oberkörper nach links und schaut dabei aus dem Fenster und sieht die Radfahrer im besten Falle. Das Video bei Facebook, das hat schon weit über 500.000 Leute erreicht, wurde über 5000 Mal geteilt. Stefan Beuting aus dem D-Radio Wissen Team mit dem Dutch Reach, der, wenn es nach uns ginge, gerne auch zu einem German Reach werden könnte.
Ein Radfahrer. 80 Kilogramm, 23 km/h schnell.
Ja, die fahren deutlich schneller als 23 km/h. Also 23 km/h schafft ja meine Oma.
Ja, Dr. Johannes Wimmer beobachtet also auch die durchschnittliche Radfahrgeschwindigkeit von seinen Berliner Mitverkehrsteilnehmern. Aber in erster Linie ist er Mediziner. Also ein Radfahrer, 80 Kilogramm schwer, 23 km/h schnell, hat eine Energie von 1632 Joule. Und wenn er bemerkt, dass kurz vor ihm die Tür aufgeht und dann...
Das hängt so ein bisschen von den Skills ab, die du auf dem Fahrrad hast. Da geht es ja darum, das Gewicht sozusagen umzuverlagern und nicht einfach nur zu lenken. Dann landest du in jedem Fall in der Tür.
Ja, nehmen wir mal an, fürs Ausweichmanöver ist es zu spät und 1632 Joule sind unterwegs und die Tür geht auf.
Das gibt eine sehr unsanfte Landung dann auf dem Asphalt und da brechen sich halt viele Menschen dann irgendwie das Handgelenk oder die Unterarme. Meistens gibt es auch noch eine Gehirnerschütterung, weil auch nicht jeder einen Helm trägt und so weiter. Also es ist tatsächlich einfach wirklich ein schwerer Sturz.
Ah, es tut ja allein beim Zuhören schon weh.
Also mit dem Hollandrad müsste es eigentlich besser sein, weil du ein bisschen mehr Zeit hast zum Reagieren. Mit dem Rennrad kannst du natürlich besser lenken und kann ich sozusagen in dem Moment natürlich retten. Weil letzten Endes hängt das wirklich davon ab, wie schnell bist du unterwegs, welches Auto ist es.
Aber was wäre denn, wenn eben keine Autotüren mehr kurz vor Fahrradfahrern aufgehen würden? Wenn alle wüssten, dass sie, wie die Holländer, einfach mit rechts zur Tür greifen müssten?
Wir glauben vor allen Dingen daran, dass man mit Kreativität unheimlich viel erreichen kann. Also mit einer geilen Idee kriegen sie einfach mehr Reichweite.
Und Reichweite in diesem Punkt würde helfen, das Problem mit der oft schädlichen Reichweite von überhastet geöffneten Autotüren, ja, zu entschärfen.
Die Herausforderung ist, so den Haken im Kopf zu machen, dass man sich das im entscheidenden Moment gut merken kann.
Das ist übrigens Carsten Gessulat, Marketingfachmann und Kampagnenspezialist. Den Holländergriff, diesen Dutch Reach, den bekannt zu machen, das ginge. Sein Vorschlag? Kurzes Brainstorming. Machen wir. Bei Unfall und Gesundheitsrisiko war so eine spontane Idee von mir Schockbilder. Wenn auf der Zigarettenpackung eine schwarze Lunge zieht, dann gehören einfach aufs Armaturenbrett Bilder von verstümmelten Radfahrern. Mit dem Holländergriff wäre das nicht passiert.
Ich finde die Idee schrecklich, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da kein Freund von Negativwerbung.
Ich ja auch nicht, aber irgendwas muss ja passieren.
Vielleicht machen wir eine Kampagne, also wie geil sind eigentlich Rechtshänder? Ja, Rechtshänder sind sozusagen der positive Teil der Gesellschaft. Rechtshänder machen alles richtig. So in der Richtung würde es mir gut gefallen.
Nicht schlecht, aber jetzt auch irgendwie nicht total überzeugend. Also ich habe noch einen. Der Dutch Reach, einfach sportlich gedacht. Durch das Überkreuzführen lösen sich Schulterverspannungen. Beim Judo könnte das ein komplett neuer Ansatz sein. Dutch Reach, das klingt doch schon zu drei Vierteln nach Yoga.
Die Idee finde ich super. Die Idee mit Yoga, also bei... Im Ernst, die Idee finde ich super.
Und Millionen Leute schauen sich das an und alle denken beim Aussteigen an Fahrradfahrer. Und wenn dann noch Yoga-Hardliner in einem Shitstorm das Ganze verbannen würden, dann wäre sie ja da. Die Aufmerksamkeit.
Jetzt kann ich mir zum Beispiel auch als Viralvideo super vorstellen, also total durchgeknallt. Im Yogakurs wird neuerdings dieser Rechtsgriff über die linke Schulter gelehrt.
Aber Bekanntheit bringt auch neue Probleme mit sich. Nachdem 500.000 unser Video gesehen haben, tauchen vermehrt Sätze auf wie der von Johann Ulzhöfer und Friederike Higgelsten, die das schon vor Jahren in ihren Fahrschulen gelernt haben. Nicht in den Niederlanden, sondern in Deutschland. Und damit ist es kein Dutch Reach mehr. Und als Beifahrer musst du das ja auch eh alles umgedreht bedenken. Und wäre es nicht allen eigentlich am meisten gedient, wenn wir es machen wie Michael Molli? Denn seine Panik vor aufspringenden Autotüren hat ihn zu einem völlig neuen Verhalten geführt.
Ich bin ein sehr vorsichtiger Radfahrer. Ich kann langsamer fahren, als Leute laufen können.
Die Radiowissen ist hier. Es sieht nicht gut aus für CETA. Oder anders gesagt?
Eine schlechte Sache für Wallonien auch, schlechte Sache für Vlaanderen, für Belgien, für Europa, für Kanada, für die hele Welt. Mhm. Das ist eine Blockierung, die unglaublich nicht fast ist.
Verstehen wir so halbwegs, ne? So klingt der flämische Ministerpräsident. Ein Desaster sei es. Mit dieser Meinung ist er in Belgien allerdings alleine. Ne? Die beiden anderen Regionen blockieren gerade die Unterzeichnung des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Kanada. Die Wallonie und Brüssel-Hauptstadt sagen momentan Nein. Das bedeutet, Belgien kann nicht zustimmen und das Abkommen ist ja erstmal gescheitert, denn es braucht die Zustimmung aller Mitgliedsländer und Belgien kann nicht mitmachen. Heute Abend läuft ein Ultimatum aus. Thomas Otto in Brüssel bei der EU, da liegen momentan die Nerven blank oder laufen die Verhandlungen gerade noch sehr konstruktiv?
Naja, von belgischer Seite heißt es ganz offiziell, der Premier Charles Michel, der kann am Donnerstag CETA eben nicht zustimmen, weil diese zwei Regionalregierungen immer noch Nein sagen. Der EU-Kanada-Gipfel ist offiziell noch nicht abgesagt worden, aber es sieht ganz danach aus, dass er zumindest jetzt am Donnerstag nicht stattfindet. Da soll es heute Abend noch ein Telefonat geben zwischen Ratspräsident Donald Tusk und dem kanadischen Premier Trudeau. Ich denke, heute ist nichts Konstruktives mehr zu erwarten, aber die Gespräche mit den Regionalregierungen werden weiter. Das hat die EU-Kommission heute auch nochmal klar gemacht. Und man hört da aus der Wallonie, es könnte da noch Wochen dauern.
Aber bisher hat ja nur die Wallonie gesagt, ohne uns, CETA ohne uns. Jetzt hat heute noch die Regionalregierung von Brüssel-Hauptstadt nachgezogen. Haben die gemerkt, oh, das könnte sich für uns auch lohnen. Wir steigen da noch mit ein.
Naja, ganz so neu ist diese Kritik aus Brüssel nicht. Die Regionalregierung hier in Brüssel hatte schon im Juli gesagt, nein, wir sind auch gegen CETA. Aber der Ministerpräsident ist da eben nicht dran gebunden und hat sich nun eben festgelegt und gesagt, ja doch, ich folge der Abstimmung im Parlament und sage, ich bin auch gegen CETA, stimme auch dagegen. Und damit muss der belgische Premier eben nun zwei Regionalregierungen überzeugen, damit er am Ende CETA zustimmen kann.
Sag nochmal, was sind deren Forderungen, diese beiden belgischen Regionen, was haben die für Argumente momentan noch?
Naja, ganz offiziell ist das nicht bekannt. Es gibt jetzt keine Liste, wo das genau aufgezeichnet ist. Aber was man weiß, wo man schon so ein Stück weit darauf eingegangen ist, ist eine Zusatzerklärung zum Thema Verbraucherschutz und Umweltschutz. Und was noch strittig sein soll, da geht es unter anderem um dieses System, um einen Streit zu schlichten zwischen Unternehmen und Staaten. Also dieses Schiedsverfahren, was da am Anfang mal angedacht war, da hat man ja dann schon viele Änderungen sich überlegt. Da soll es noch Streit geben. Die Wallonie fordert angeblich auch noch Garantien für Sozialstandards und für ihre Landwirtschaft. Und sie sehen vor allem noch offene Punkte, wo sie sagen, da ist die Rechtslage unklar. Wir haben hier tausende Seiten Papier, die wir durchgearbeitet haben. Und trotzdem können wir nicht mit Sicherheit sagen, was das jetzt am Ende bedeutet. Das muss noch geklärt werden.
Da gibt es ja ein Ultimatum, das heute Abend abläuft. Die EU will damit die Wallonie unter Druck setzen. Die haben aber gesagt, wir lassen uns nicht erpressen. Das heißt, dieses Ultimatum wird einfach verstreichen.
Ja, danach sieht es erstmal aus, aber das muss jetzt erstmal noch nicht heißen, dass CETA damit vom Tisch ist, denn selbst die ausgemachten Kritiker sagen, CETA sei vorerst gescheitert. Dieser EU-Kanada-Gipfel ist auch nicht offiziell abgesagt worden, sondern er wird wahrscheinlich eben nur verschoben werden. Und dann gibt es auch kein Ultimatum, wo man jetzt sagen muss, bis dann und dann muss es eine Einigung, muss es eine Unterzeichnung geben. Also da kann man sich noch Zeit lassen. Und wenn man mal in die jüngere Vergangenheit schaut, also die EU hat schon ganz andere Krisensituationen gemeistert. Wir erinnern uns, vor ein bisschen mehr als einem Jahr ist das dritte Rettungspaket für Griechenland verabschiedet worden. Das war eine Sitzung bis in die tiefe Nacht, bis in den frühen Morgen ging es sogar. Und es war bis zuletzt unklar, ob es da eine Einigung gibt. Und in letzter Minute wurde dann doch noch eine Einigung gefunden. Also so dringlich ist es bei CETA noch lange nicht. Da haben wir noch viel vor uns, was uns da noch an Spannung erwarten kann.
Und eigentlich finden wir das doch auch gut, oder? Die EU ist zwar sehr, sehr groß, aber auch die ganz Kleinen, siehe so eine Wallonie, kann mitreden, kann mitdiskutieren und noch was aufhalten. Und da können die Kanadier die Augen verdrehen, solange sie wollen. Wir müssen uns erstmal einig werden. Die Kanadier müssen noch etwas Geduld haben einfach, oder?
Die Kanadier müssen noch Geduld haben. Die Frage ist, wie viel Geduld haben sie noch? Also man hat ja schon das Gefühl, dass da einigen der Geduldsfaden so langsam reißt. Und dann ist eben die Frage, wie schnell kann man sich hier in der EU einig werden? Und wird man sich dann noch einig, solange die Kanadier noch Geduld haben?
Die Radio Wissen EU-Korri, Thomas Otto in Brüssel. Dankeschön. Thomas und die Kolleginnen und Kollegen in Brüssel, die bloggen übrigens regelmäßig zu den EU-Themen. Das Berlin-Brüssel-Blog findet ihr unter deutschlandfunk.de. /Berlin-Brüssel.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Lass uns mal kurz durchzählen. Also einmal Spinner, einmal Schnauze, einmal Arsch. Das macht zusammen 15.000 Euro Strafe und 2 Spiele, die er gesperrt ist. Das ist die Wochenendbilanz von Roger Schmidt, vom Beruf Trainer von Bayer Leverkusen. Die Frage an Roger Schmidt, was ist passiert?
Ja, was ist passiert? Ja, gab ja ein Foulspiel direkt vor unserer Nase oder vielleicht Foulspiel, wenn es überhaupt ein Foul war. Der Trainerkollege hat sich aufgeregt, aus meiner Sicht unangemessen. Und dann habe ich natürlich was gesagt, was man vielleicht nicht sagen sollte. Ja, vierter Offizielle hat es gehört und hat mich dann anscheinend korrekterweise auf die Tribüne verwiesen.
Heute hat er die Quittung bekommen. Das DFB-Sportgericht hat ihn zu dieser Strafe verdonnert. Was dürfen sich Trainer erlauben und was nicht? Der Trainer von Eintracht Frankfurt, Niko Kovac, der findet die Diskussion völlig übertrieben.
Ja, wir Trainer haben schon eine Vorbildfunktion. Das ist ganz klar, nur im Eifer des Gefechts, da rutscht auch mal was aus. Wenn sie auf dem Platz sind, wenn sie jetzt alle Spieler verkabeln würden, dann würden sie sich wundern, was da alles auf dem Platz gesagt wird.
Ja, die Strafe, ist die gerecht oder nicht? Philipp Köster vom Fußballmagazin 11 Freunde. Lass uns mal über diese Vorbildfunktion von Trainern sprechen. Wenn man auf dem Bolzplatz war oder daran vorbeiläuft, der hört Sachen, also Spinner, wäre da noch ein schönes Wort oder siehst du das anders?
Ja, definitiv. Und ich bin auch der Meinung, dass wir gerade bei der Beurteilung von Roger Schmidt nicht so sittenstreng zugehen lassen sollten. Ein Burgtheater ist das eben auf dem Fußballplatz nicht. Da wird schon mal ein bisschen emotionaler herumgebrüllt. Und das macht tatsächlich auch den Reiz des Fußballs aus, dass man mal auch ein bisschen was krakeelen kann, was im normalen Leben dann vielleicht mal mit dem Strafgesetzbuch geahndet wird. Also da sollten wir uns alle mal ein bisschen locker machen.
Also eine ungerechte Strafe in dem Fall jetzt.
Naja, also natürlich muss man mal gucken, dass die Sitten gewahrt bleiben. Allerdings, wenn man sich jetzt den Kontrahenten Julian Nagelsmann angeschaut hat, der wirkte jetzt nicht besonders traumatisiert, bloß weil er von Roger Schmidt mal ein bisschen angebölkt worden ist. Das ist sicherlich nicht besonders sympathisch, was er da gemacht hat. Und Roger Schmidt hat sicherlich auch diesen leichten Zug ins Arrogante. Aber das ist nichts, was Sportgerichtshöfe oder Ähnliche beschäftigen sollte. Jedenfalls nicht über den Tag hinaus.
Freiburgs Trainer Streich, der hat mal die andere Trainerbank komplett als Schweine bezeichnet. Oder auch der Kölner Manager, der musste für Eierköppe mal eine Strafe zahlen. Wohin fließen eigentlich diese gezahlten Strafen?
Na, die fließen zunächst mal an den DFB und der reicht es dann oft an karitative Organisationen weiter. Die Verwendung ist eigentlich immer ganz okay. Das Problem ist nur, dass natürlich auch Vereine und auch Trainer sowas auf der linken Hinternbacke absitzen, was sie da zahlen müssen. Das ist dann oft noch nicht mehr im Promillebereich des monatlichen Gehalts. Insofern sind diese Strafen, die dann da ausgesprochen wird, auch eher kosmetischer Natur und damit die Öffentlichkeit sagen muss, oh, das ist ja mindestens ein Mann Monatsgehalt, zumindest mein eigenes, aber das tut den Trainern und den Funktionären nicht wirklich weh.
Wenn wir mal die andere Seite sehen, ja, sowohl die Trainer als auch die Spieler, die können sich ja auch oft was anhören und zwar von den Fans. Da gibt es ja auch riesige Banner, wo irgendeine Beschimpfung draufsteht. Sind die Strafen da gegenüber den Trainern nicht generell etwas geheuchelt?
Naja, natürlich stehen Trainer und Funktionäre und Spieler so ein bisschen mehr im Fokus, als das der normale Zuschauer macht. Aber ganz prinzipiell, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass gerade die Atmosphäre des Stadions natürlich auch dadurch geprägt wird, dass man dort emotional sein kann. Fußball wird ja eh wahnsinnig überhöht. Ständig ist es ein Kampf auf Leben und Tod und Entscheidung und Finale und so weiter und so fort. Dass es da dann auch ein bisschen hitziger zugeht und man nicht da einfach nur da sitzt wie im Musical oder wie im Theater, ist ja auch klar. Ist es eigentlich so, dass man sowohl Trainern als auch Funktionären als auch Spielern und auch den Zuschauern eine gewisse Emotionalität zubilligen sollte.
Du darfst jetzt, wenn du möchtest, einen raushauen. Was wäre denn ein Schimpfwort, was ein Trainer auf gar keinen Fall im Mund nehmen dürfte?
Och, ich möchte ganz ehrlich sagen, dass ich in meinem Leben als Fan schon so wahnsinnig viele richtig derbe Beleidigungen geschimpft habe, dass mir jetzt gar nicht so richtig was Treffendes einfällt. Ach, komm. Jedenfalls nichts, was ein Trainer gerne hören möchte. Aber es war tatsächlich schon mal so, dass mich Leute entgeistert angeschaut haben, weil ich es rausgebürgt habe. Das verschweige ich mal lieber hier. Ihr seid ja ein Kultursender.
Wenn du das sagst. Dankeschön.
Bitteschön.
Philipp Köster vom Fußballmagazin 11 Freunde.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Diesmal aber wirklich, ne? Nachdem Anfang des Jahres ja bereits ein kleiner Teil des Dschungels von Calais geräumt wurde, ist seit heute der Rest des selbstgebauten Flüchtlingslagers dran. 8.000 bis 10.000 Menschen sollen da momentan noch gelebt haben oder bis heute unter primitivsten Bedingungen. Sie hatten eigentlich nur ein Ziel, irgendwie auf einen Laster kommen und dann durch den Tunnel oder mit der Fähre rüber nach Dover. Seit heute Morgen ist also die endgültige Räumung im Gange. Die französischen Behörden, die wollen das Lager auflösen, die Bewohner in reguläre Erstaufnahmeeinrichtungen mit dem Bus bringen, also in ganz Frankreich verteilen. Unser Frankreich-Korri ist Jürgen König. Er hat die Räumung heute beobachtet, kann uns Klarheit über die aktuelle Lage verschaffen. Jürgen, ist die Situation jetzt 12 Stunden, nachdem die Räumung begonnen hat, halbwegs okay?
Nicht nur halbwegs okay, Ralf, sondern sehr in Ordnung. Die Organisatoren dieser Evakuierung sind außerordentlich zufrieden. Es war ein ganz ruhiger Verlauf. Mit ungläubigem Staunen haben das viele miterlebt. 49 Busse insgesamt haben Calais heute verlassen, mit geschätzt etwa 1.500 Flüchtlingen an Bord. Man hatte übers Wochenende so eine Art Busbahnhof eingerichtet. Die Flüchtlinge wussten ja, dass das Lager heute evakuiert werden sollte, haben entsprechend sich vorbereitet und man sah also den ganzen Tag lange Schlangen von Männern, Frauen, Familien, von unbegleiteten Minderjährigen. Die waren also so in 4 verschiedene Schlangen aufgeteilt und standen vor diversen Informations- und Registrierungsbüros, um sich also eben registrieren zu lassen, um dann eben die Busse zu besteigen. Und wie gesagt, 49 Busse haben Calais heute verlassen, morgen sonst nochmal etwa so um die 50 werden und Mittwoch dann 40. Und dann soll das Lager leer sein.
Es gab ja Sorgen vor Gewalt und Widerstand der Bewohner. Es hört sich so an, als sei alles friedlich geblieben.
Heute absolut friedlich, allerdings vielleicht auch deshalb, weil heute die gegangen sind, die auch wirklich gehen wollten, die seit Wochen teilweise schon darauf gewartet haben, das Lager verlassen zu können. Man weiß, dass etwa 2000 Flüchtlinge im Dschungel von Calais leben, die schon gesagt haben, dass sie den Dschungel nicht verlassen werden. Und das könnte sich also, was die Gewaltfreiheit angeht, morgen ändern, denn man hat, die Polizei hat erklärt oder das Innenministerium genau gesagt, dass morgen auch die ersten Zelte, die ersten Hütten abgerissen werden sollen. Also man will wirklich ein Zeichen setzen, wir meinen das ernst. Es wird hier das Lager erst evakuiert und wir bitten um Kooperation. Wir verteilen euch auf 451 Aufnahmelager in Frankreich, aber wer das nicht tut, der muss damit rechnen, abgeschoben zu werden. Also dieses Lager wird morgen oder ab morgen, das Ganze soll mindestens eine Woche noch dauern, aber ab morgen will man schon anfangen, Hütten und Zelte abzureißen.
Wo kommen die Menschen jetzt hin? Also du sagst Frankreich, aber schaffen es auch irgendwie dann einige nach England?
Also 451 Aufnahmelager in allen Regionen Frankreichs gibt es. Es gibt noch ungefähr 1.300 Flüchtlinge, die angegeben haben, Verwandtschaft in England zu haben. Und die hoffen inständig, dass ihnen die legale Einreise gestattet wird. Haben natürlich auch oder hoffen insbesondere darauf, weil letzte Woche schon 200 Minderjährige aus Calais in London aufgenommen worden sind. Und alle anderen werden halt in Frankreich verteilt. Die Flüchtlinge hatten heute die Möglichkeit, zwischen 2 Zielregionen sich zu entscheiden, also zu sagen, ich will in die Bretagne oder in die Provence oder nach Aquitanien oder wie auch immer. Und dort hat man eben Unterkünfte vorbereitet, Wohnungen, Flüchtlingsheime, also auf jeden Fall deutlich bessere Unterkünfte, als das Lager von Calais es gewesen ist.
Was passiert denn eigentlich nach der Räumung mit den Grundstücken?
Naja, das handelt sich um eine ehemalige Mülldeponie. Das ist eine Industriebrache. Es gibt, soweit ich weiß, keinerlei Bebauungspläne. Ich kann mir auch vorstellen, dass darüber noch niemand je wirklich nachgedacht hat. Die große Angst ist natürlich, dass man das Lager nicht wird wirklich entfernen, also vollständig abreißen können, dass sich immer wieder neue Lager bilden. Ich kann mir vorstellen oder habe das auch schon als Gerücht gehört, dass man das Lager auf jeden Fall, also das Grundstück, einzäunen will, um zu verhindern, dass sich da neue Ansiedlungen ergeben werden. Aber konkretere Bebauungspläne oder Ähnliches gibt es noch nicht.
Aber dass da immer wieder Menschen hinkommen, auch auf die Autobahnen gehen, um irgendwie einen LKW anzuhalten, um irgendwie einen LKW zu erwischen, wie will man das denn verhindern in Zukunft?
Das fürchte ich, kann man gar nicht verhindern. Man hat ja kurioserweise gerade jetzt vor einer Woche damit begonnen, diese große Mauer rund um die Hafenanlage von Calais zu errichten. Kurios, weil eben gleichzeitig der Dschungel, das Lager, abgerissen wurde. Das ist auch die große Sorge der Bürger von Calais, dass sich ändern wird, dass es das Lager nicht mehr gibt, aber dass darüber hinaus diese ganzen Hafenanlagen, auch diese Tunnelanlagen, die ja jetzt schon martialisch abgesichert sind, also wo diese Züge, auf denen dann die LKWs stehen, die nach London fahren, abgefertigt werden, das sind ja unglaubliche Stacheldraht und mit flutlichtartiger Beleuchtung ausgestattete Anlagen. Und die Einwohner von Calais haben wirklich genau die Angst, dass eben zum Beispiel diese 2000 Flüchtlinge, die gesagt haben, wir bleiben hier, die werden sich verstecken, die werden kleine neue Lager hier und da gründen. Man geht davon aus, dass die Polizei diese Lager auch räumen wird, die Flüchtlinge festsetzen wird, um sie dann möglicherweise abzuschieben. Man fürchtet natürlich dann auch wirklich gewalttätige Auseinandersetzungen. Das ist auch eine ziemliche Horrorvorstellung für viele, eben sich vorzustellen, dass da eine Menschenjagd nachts in den Wäldern oder am Strand von Calais stattfinden wird. Man muss aber auch bedenken, bei den Einwohnern von Calais liegen die Nerven blank. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen, nachdem auch der Dschungel von Calais die wirtschaftlichen Grundlagen der Stadt teilweise sehr angegriffen hat. Also da liegen die Nerven blank und ich bin mir nicht ganz im Klaren darüber, ob diejenigen, die jetzt diese Operation Räumung des Dschungels von Calais verantworten, wirklich genaue Antworten schon jetzt darauf haben, wie man mit diesen Risiken dann umgehen wird. Dass sie sich der Risiken bewusst sind, glaube ich sehr. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auch für diverse Extremsituationen, die man sich vorstellen sollte, keine Antwort haben.
Die Radiowissen-Korrespondent Jürgen König war das über die Räumung des Dschungels von Calais. Hat heute begonnen.
Die Radiowissen. Redaktionskonferenz.
Eigentlich ist es ja weltweit verboten, ne? Wale töten. Aber es passiert trotzdem, dass Wale zum Beispiel mit Schiffen zusammenstoßen, sich in Netzen verfangen, stranden, weil sie durchs Schiff-Echolot fehlgeleitet werden oder eben, weil sie gejagt werden. Einige Länder machen das immer noch. Heute startet in Slowenien das Treffen der Internationalen Walfangkommission. Nicole Hielscher arbeitet am Thünen-Institut für Fischerei. Wir haben sie heute in Slowenien erreicht. Nicole, welche Länder jagen denn unter anderem noch Wale?
Es ist zum einen zum Beispiel Japan. In Japan werden Zwergwale gejagt und das zu wissenschaftlichen Zwecken, laut der Aussage von Japan. Es gibt noch andere Länder, wie zum Beispiel bei den Grönländern ist es so, dass sie natürlich aufgrund ihrer Ureinwohner und dieser langen Tradition und ihrer Kultur nicht darauf verzichten möchten und daher die Wale weiterjagen.
Wenn die Japaner sagen, sie wollen an den Tieren nur forschen, ist nicht so ein Wal irgendwann durchgeforscht? Ist es doch eigentlich auch nur eine Ausrede, oder?
Also die bei den wissenschaftlichen Untersuchungen der Japaner ist es natürlich so, dass sie primär das Argument bringen, dass es wissenschaftliche Langzeitstudien im Südpolarmeer kaum bis gar nicht vorhanden sind. Mhm. Und laut dem japanischen Walfangprogramm ist es quasi ein Alleinstellungsmerkmal, wo sie sagen, dass sie das einzig flächendeckende systematische Langzeitstudienprogramm sind, wo man biologische Informationen über die Wale bekommen kann, inklusive ökologischer Daten, die Interaktion in dem marinen Ökosystem quasi besser verstehen kann, um natürlich mit dem Ziel, was sie dann haben, eine wesentliche Verbesserung für die Erhaltung der Walbestände und der Bewirtschaftung der Walbestände zu bekommen. Dass die natürlich im Nachgang verwertet werden, holt natürlich das Wissenschaftskomitee und die Internationale Walfangkommission mit aufs Programm, die natürlich dann nachfragen und natürlich genauere Erklärungen von den Japanern haben möchten, damit man natürlich verstehen kann, ob es wirklich rein wissenschaftlich ist oder ob es einfach nur ein Vorwand ist von den Japanern, dass sie den Walfang unter dem Deckmantel der Wissenschaft betreiben.
Und Verwertung heißt in dem Fall, das Fleisch wird gegessen oder Medizin wird hergestellt?
Genau, also das kann man in Supermärkten finden. Ein Kollege von mir, der war auch schon in Japan und hat das dann in der Tiefkühltheke gefunden. Und das soll wohl auch sehr gerne gegessen werden von den Japanern.
Genau. Stehen denn die Forschungserfolge im Verhältnis mit der Zahl der getöteten Tiere?
Ich war ja dieses Jahr das erste Mal auf dem Wissenschaftskomitee vom Internationalen Walfangskomitee. Und da war es spannend, weil die Japaner, die wissenschaftlichen Vertreter von Japan auch da waren vor Ort, um natürlich ihre Ergebnisse vorzustellen. Es war aber sehr schwierig, weil es kaum nennenswerte Forschungsergebnisse gibt. Mhm. Und wo man natürlich auch, wenn man da sitzt und sich das anhört und auch interessiert zuhört, was denn jetzt an Ergebnissen rauskommt, weil es ja schon einige Jahre läuft, war mein Gefühl, dass es immer weniger wirkliche Ergebnisse gibt, aber mehr die Aussage, dass es noch kommt in den nächsten Jahren oder dass es noch ausgewertet werden muss oder dass man noch weitere fangen muss, um wirklich auswertbare Ergebnisse zu bekommen.
Also es klingt alles nach einem großen Fake oder nach viel Blabla von den Japanern.
Ja, so ein bisschen. Ne? Also man versucht halt auch gerade, die anderen Wissenschaftler versuchen natürlich auch herauszufinden, was jetzt noch dahinter steckt. Ne? Und wir auch gespannt auf die Forschungsergebnisse, was dann da rauskommt. Aber man wird halt eher immer ein bisschen hingehalten, hatte ich immer den Eindruck.
Wäre es da nicht möglich zu sagen, so liebe Japaner, ihr habt da nichts sonderlich rausbekommen, ihr scheint da auch nicht so richtig ernst an die Sache ranzugehen. Das war's jetzt mit eurem Sonderstatus.
Ja, also wir haben natürlich den neuen Projektantrag der Wissenschaftler, hat das Wissenschaftskomitee begutachtet und hat natürlich dann festgestellt, dass halt die tödlichen Stichproben nicht zur Zielerreichung von dem Forschungsprogramm erforderlich sind. Und dass man nicht so ganz rausgefunden hat, ne, welche wesentlichen Verbesserungen jetzt zur Erhaltung und Bewirtschaftung von Walbeständen beiträgt. Und hat das natürlich den Japanern mitgeteilt, dass die nochmal ihren Programmentwurf überarbeiten sollen und natürlich auch mal bedenken sollen, dass es halt neben diesen tödlichen Stichproben auch noch andere Analysen gibt. Zum Beispiel so eine Biopsie, das ist wie, dass man mit so einer Harpune quasi so ein Stück Gewebe aus dem Wal herausbekommt. Und das kann man dann analysieren. Man ist jetzt zwar verletzt in dem Moment, aber er muss halt nicht getötet werden, um quasi die Erkenntnisse zu gewinnen.
Nicole Hielscher vom Thünen-Institut für Fischerei ist momentan beim Treffen der Internationalen Walfangkommission in Slowenien. Dankeschön.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Stopp den Brexit. Es gibt ja schon seit dem beschlossenen Brexit Ende Juni viele, viele, die ihn aufhalten wollen. Die erreichen wollen, dass der Artikel 50 vom Vereinigten Königreich nicht aktiviert wird. Und seit dem Wochenende ist klar, würde es eine Partei, eine Stop-Brexit-Partei geben, dann wäre sie laut aktueller Sonntagsfrage zweitstärkste Kraft im Parlament. Nach den Tories, also nach der konservativen Partei, der Conservative Party und vor der Labour Party. Eine Umfrage von YouGov unter mehr als 4.500 Engländern und Walisern hat das ergeben. Und laut dieser Umfrage würden rund 4% der damaligen Brexit-Befürworter, die damals für Leave gewählt haben, jetzt auch dieser Partei ihre Stimme geben, der Stop-Brexit-Partei. Und damit, ja, wenn man mal nachrechnet, ist es so, dass anscheinend mehr Menschen für Remain sind, also für drinbleiben. Gefragt wurden da ja auch nur England und Wales, und das sind die beiden Regionen mit den meisten Stimmen für den Ausstieg aus der EU. Paul Ostwald studiert in Oxford Philosophie, Politikwissenschaften und Volkswirtschaft. Paul, wie ist denn momentan die Stimmung bei euch in diesem, naja, ich nenne ihn mal etwas elitären, aber dennoch politikinteressierten Kreis? Spürt man was davon, dass anscheinend die Stimmung kippt und die Briten dann doch drin bleiben wollen?
Ich weiß es nicht so richtig, Ralf. Ich glaube, wenn, dann würde man es hier am ehesten spüren, weil das natürlich wahrscheinlich die Leute, du sprichst es gerade an, die Elite sozusagen sind, die am ehesten davon getroffen werden würden, weil eben ihre zukünftigen Praktika bei den Banken und so weiter alle langsam abwandern würden nach Europa. Es wirkt aber ehrlich gesagt so ein bisschen so, als wäre man über den ersten Schock hinweg. Also so, es gab ja mal dieses große Horrorszenario, wenn der Brexit passiert, dann ist am nächsten Tag Wirtschaftskrise in England und so weiter und so fort. Und das ist so ein bisschen ausgeblieben. Die Leute sind dementsprechend, habe ich das Gefühl, auch so ein bisschen beruhigter, was das Ganze angeht.
Aber könnte es nicht sein, dass diese Bewegung noch ein wenig größer wird? Zum Beispiel, wenn die Briten immer mehr Nachteile des Brexits direkt in ihren Geldbeuteln spüren. Das spüren sie jetzt schon, wenn sie unterwegs sind in Euroländern. Der Wechselkurs ist ziemlich zusammengebrochen. Könnten da nicht Neuwahlen einen Exit des Brexits ergeben, wenn zum Beispiel die Labour Party oder die Liberalen sich gegen den Brexit aussprechen und dann die Wahl gewinnen?
Also ich glaube, was die Stimmung angeht, könnte das passieren. Um ehrlich zu sein, bin ich mir aber nicht so sicher, wie einfach das legal wäre. Also es ist nämlich so, dass das ja, Theresa May müsste ja neue Wahlen einberufen, weil offiziell findet ja erst 2020 die nächste Wahl statt. Und ob sich dann wirklich also ein Lager bilden würde, dass diese Brexit-Partei entsprechen würde, ist auch schwer zu sagen. Ob sie gute Chancen hätte, ich glaube schon, ehrlich gesagt. Also obwohl viele so ein bisschen beruhigter sind, ist es trotzdem so, dass natürlich viele es immer noch bedauern, was da passiert ist am 24. Juni. Also ich glaube, sobald es bei den Leuten richtig ankommt, das ist das Wichtige, das ist nämlich noch nicht passiert, da wird es dann, glaube ich, ernsthaft. Bisher merkt man relativ wenig von den Änderungen, die jetzt in den letzten Wochen, Monaten passiert sind.
Bekommst du davon was mit hier in deinem Umfeld, dass Theresa May sich ja mit Vertretern von Scotland, von Wales und Nordirland trifft und die Schotten und die Iren, die Nordiren, die hatten ja überwiegend für Remain gestimmt. Glaubst du, wird das Vereinigte Königreich weiterhin vereinigt bleiben? Spürt man da irgendwas?
Naja, es ist ja spannend. Es gab ja schon mal ein Referendum in Schottland, das war vor anderthalb Jahren, wenn ich recht habe, ich glaube schon. Und man merkt so langsam, also bei schottischen Freunden von mir, eigentlich hätten die schon nochmal Bock auf so ein Referendum. Also es gibt viele, die dafür auch wirklich Stimmung machen. Ob das jetzt realistisch ist, dass jetzt tatsächlich nochmal ein Referendum einberufen wird, das ist auch wieder so eine Frage. Ich glaube aber, in diesem Fall hätte Schottland auf jeden Fall sehr gute Chancen auszutreten. Und das ist ja auch die Angst bei ganz vielen Leuten, also auch Freunden von mir, auch Briten, die sagen, eigentlich mögen wir unser Empire ganz gerne so, wie es ist, also die drei Länder, die noch vereinigt sind. Und es wäre doch schön, wenn es auch so bleibt. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen Angst dabei. Aber natürlich wären die Schotten wieder bereit für ein Referendum.
Ich wundere mich sehr, dass Theresa May da so hart ist. Wieso zieht die das so krass durch? Will die Freihandelszone mit der EU opfern, um die Arbeitnehmerfreizügigkeit zu beenden, dass niemand mehr reinkommt ohne Sondererlaubnis? Was glaubst du, warum zieht die das so hart durch?
Ich kann es ja auch nur vermuten. Ich glaube, dass sie ganz eindeutig gemerkt hat am Anfang, sie ist die Brexit-Premierministerin. Das ist ihr Job, dafür ist sie ins Amt gekommen. Und sie will es jetzt den Leuten irgendwie recht machen. Und sie will zeigen, dass sie diese Stimmen gehört hat, diese 50% ungefähr, ein bisschen mehr leider, der Briten, die gesagt haben, wir wollen raus. Um denen jetzt zu zeigen, dass sie wirklich auch dahinter steht und wirklich dafür einsteht, für deren Interessen, glaube ich, zieht sie das gerade so hart durch. Ob sie jetzt selbst dahinter steht, ist eine andere Frage. Ich glaube, das ist jetzt relativ sekundär für sie. Aber es ist natürlich ein Weg, wie sie ja ihre Wähler versucht bei Stange zu halten. Aber natürlich ist natürlich diese Umfrage von heute Morgen, die jetzt sagt, eigentlich wollen viele vielleicht doch einen viel weicheren Brexit oder vielleicht gar keinen, auch ein Grund, das nochmal zu überlegen für sie, also zu durchdenken. Wir können also vielleicht hoffen, dass sich da noch ein bisschen was ändert bei ihr.
Und es ist ein Grund für uns, immer wieder da drauf zu schauen. Es bleibt nämlich sehr spannend. Brexit oder Remain? Paul Ostwald war das, Student in Oxford. Have a nice day. Danke.
Goodbye.
Bye.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Jan Kammann ist Lehrer und er macht gerade ein Sabbatjahr, eine Auszeit für ein ganzes Schuljahr. Soweit, so normal. Aber er hat sich für diese Zeit etwas vorgenommen, was wir sehr spannend finden. Er will nämlich alle Länder besuchen, Achtung, alle Länder, aus denen seine bisherigen Schüler stammen. Jan, herzlich willkommen bei dir, Radio Wissen.
Danke.
Grüß dich. Wie viele Länder sind das denn, in die du reisen willst?
Also die Fluktuation war ein bisschen größer und wenn ich alle abreisen würde, wären das 22 Länder. Das werde ich nicht ganz schaffen, aber ich werde versuchen, einen Großteil abzudecken.
Oh, du musstest picken.
Rosinen picken, genau.
Ja, waren ein paar dabei, bei denen du gesagt hast, will ich eigentlich gar nicht hin?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, jedes Land für sich ist ein Schatz und eine Reise wert.
Mann, was ist denn die Grundidee deiner Reise und dieses Sabbatjahrs?
Naja, ich habe mich 3 Jahre jetzt ganz intensiv mit den Schülern beschäftigt und ich war deren Klassenlehrer und dann steht das halt immer im Raum, ne? Die Länder und deren Herkunft und die haben wir auch thematisiert auf dem Unterricht und als Geograf, der ich auch bin, ist das für mich dann mal mit Blick auf die Landkarte und was treibt die eigentlich auch hierher und mal zu gucken, was ist da vor Ort eigentlich genau los. Angefangen hat das im letzten Jahr schon, 2015 war es dann und ganz konkret kam eine bulgarische Schülerin immer zu spät nach den Ferien. Dann hieß es dann, naja, wieso kommst du zu spät? 2 Tage, du bist schulpflichtig, das geht so nicht. Und es hieß dann, oder sie sagte dann, was erstmal klingt wie eine fadenscheinige Ausrede, dass sie ja Busverspätung hat. Und der Bus hat Verspätung, wie gibt's das denn?
Ja.
Und in den nächsten Sommerferien bin ich zum Hamburger Zopp gegangen und habe mich im Bus gesetzt und damit nach Sofia gefahren. Aha. Und stellte fest, ja, das kann man nicht kalkulieren. Sie kam zu Recht völlig zu spät.
War das der Moment, als diese Idee geboren ist?
Das hat mich die ganze Zeit schon umgetrieben, ehrlich gesagt, weil ich das auch oft thematisiert habe und denke, das ist eigentlich auch Weltpolitik und Weltgeschehen, was ich da im Klassenraum habe.
Ja.
Und das treibt mich um und ich würde mir es ganz gern selbst ansehen. Das war so, ja. Aber diese Bulgarien-Reise war so der erste Schritt in diese Richtung
letztes Jahr. Aber die hast du jetzt schon abgehakt.
Bulgarien ist abgehakt.
Was ist denn das für eine Schule?
In der ich bin, das ist ein Gymnasium in Hamburg. Und die machen das so, also wie viele Schulen, Land auf, Land ab, gibt es dort sogenannte, in Hamburg nennt sich das internationale Vorbereitungsklassen. Das heißt, da kommen erstmal all diejenigen Schüler hin, die neu nach Deutschland kommen, die noch kein Deutsch sprechen. Mhm. Und dort lernen sie dann für 18 Wochenstunden Deutsch. Deutsch, bis sie ein Diplom machen in Deutsch und dann werden sie in sogenannte Regelklassen eingeschult. Dann hat man festgestellt, an meiner Schule, in Regelklassen ist es schwierig, weil mit dem Niveau Deutsch, dann kommt noch Fachsprache dazu und Geschichte und Erdkunde und Biologie und was es da sonst noch alles gibt. Und man kann sich vorstellen, dass das dann nicht reicht. Ein Jahr Deutsch, dann reicht es nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir legen die alle zusammen in eine Klasse und können dann noch so ein bisschen intensiver auf die Sprache gucken.
Und
so.
Da war eben diese Vielfalt. Und jetzt bist du schon unterwegs, ne?
Jetzt bin ich schon unterwegs.
Wo warst du schon überall?
Eine Pause. Ich bin angefangen im Iran.
Geil.
Da habe ich letztes Jahr auch ein bisschen Persisch gelernt, auch zusammen mit meinen Schülern. Das funktioniert ganz gut. Und über den Iran bin ich nach Armenien gereist. Das grenzt direkt im Norden daran. Da kommt auch ein Schüler her. Und dann habe ich einen kleinen Sprung gemacht. Ich muss ein bisschen abkürzen. Und zwar in den Kosovo geflogen. Genau, und von dort nach Albanien, nach Italien und dort, weil eine Schülerin kommt aus Venedig und jetzt bin ich wieder hier und mache Pause.
Moment, also ich wollte gerade nachfragen, jetzt bist du gerade im Rheinland, wieso gerade?
Im Rheinland, ja, genau. Aus dem Rheinland kommt auch eine Schülerin, das ist die, genau, sie kommt aus Düsseldorf und sie hat mir auch einen lieben Reiseführer geschrieben und das schaue ich mir jetzt auch mal an. Schlechtes Wetter. Aber gut, ne, ist halt so Rheinland.
Jan Kammann kommt aus Hamburg, ist aber momentan wirklich gar nicht in Hamburg, sondern unterwegs, in der ganzen Welt unterwegs. Er möchte alle Länder bereisen, aus denen seine Schülerinnen und Schüler kommen. Das ist seine spannende Aufgabe. Er hat sich ein paar Länder rausgepickt. 22 verschiedene wären es gewesen. Wie viele werden es denn jetzt?
Mal sehen. Also ich kann ja mal abzählen. Es sind Bulgarien, Armenien, Kosovo und Albanien und Italien und das Rheinland.
Sechs?
Sind sechs, genau. Und jetzt Anfang November fliege ich dann allerdings mit meiner Freundin, was ganz schön ist, nach Kuba und nach Nicaragua ist geplant, nach Kolumbien, nach Südkorea, Russland und vielleicht noch die Ukraine. Und dann muss ich unbedingt nach Ghana, weil auch im Unterricht hieß es immer, dass Afrika immer die zweite Geige überspiele, was wahrscheinlich ja auch so ist, wenn man sich das Weltgeschehen so ein bisschen anguckt oder Berichterstattung. Mhm. Und ich habe meinem Schüler versprochen, dass ich unbedingt in sein Heimatland Ghana fahre. Das ist so das Letzte, was auf meiner Liste steht.
Da haben wir schon fast 20 voll.
Nein, also geht, so viel sind das
ja nicht. Ja, es sind 18, wenn ich jetzt mitgezählt habe.
Ja.
20 ist doch geil. Die bisherige Reise, die hatte ich also schon durch einige Länder gebracht. Was waren die beeindruckendsten Erlebnisse?
Auf jeden Fall alles. Also ich finde, wenn man sich mal anguckt, doch, wenn man sich auf jedes Land einzeln so ein bisschen einlässt, ist das spannend. Für mich am allerspannendsten allerdings der Iran, so weil das für einen selber eine Herausforderung ist und man erstmal so ein paar Tage braucht und gucken muss, wie funktioniert hier eigentlich alles, sowohl sprachlich als auch diesen ideologischen, religiösen Überbau, den die da haben, das zu verstehen. Und wenn man so ein bisschen Zugang gefunden hat, ist das wirklich spannend. Ich habe nie gastfreundlichere Menschen getroffen und nie so einen kultivierten Umgang miteinander kennengelernt. Das fand ich schon sehr spektakulär und spannend.
Das hört man immer wieder, ne? Also so diese alte Kultur. Also ich kenne viele, die im Iran waren oder viele sagen ja auch Persien. Ich bin Perser, ne? Also wir haben auch im Kollegenkreis. Und das heißt immer, wenn es all das nicht gäbe, die ganzen Sanktionen der letzten Jahre und die Politik und sowas, dann würde dieses Land sowas von rocken und weit vorne stehen auf dieser Welt. Wahrscheinlich wäre das so.
Wahrscheinlich wäre es so. Unter anderem habe ich im Iran noch besucht, das ist ein bisschen Downside davon, es gibt unheimlich viele afghanische Flüchtlinge im Iran selber. Also da habe ich verschiedene Zahlen gehört, irgendwas von verschiedenen Stellen, die bewegen sich alle zwischen 2 und 3 Millionen. Und die sind alle illegal. Ne? Die dürfen nicht an, also Kids insbesondere haben keinen Zugang zur Bildung und kommen auch so nicht in den ersten Arbeitsmarkt, wie man es wahrscheinlich sagen würde, nie. Auch in zweiter Generation nicht. Mhm. Und von denen habe ich auch einige kennengelernt in meiner Hamburger Schule. Und da habe ich mir in Teheran eine Schule angesehen, die School of God Knowledge. heißt es übersetzt, die von Ehrenamtlichen betrieben wird. Mhm. Das machen Leute aus Teheran und die sagen, das geht so nicht, das können wir nicht stehen lassen. Und wir müssen den Kids aus Afghanistan, die sonst, das sieht man auch, ne? Die sind sonst so im informellen Sektor tätig, machen Hotel, Gastro, Zuarbeiter oder sammeln Müll der weiteren mehr. Und dann gibt es dort, die haben 250 Schüler und werden dort beschult von ehrenamtlichen Menschen aus Teheran, was sehr geil war.
Die Schüler, die reagieren doch bestimmt auch darauf, schreiben dir, sagen, wo bist du denn gerade oder was machst du gerade, was sind so deren Reaktionen?
Ja, die sind auch begeistert oft davon, ne? Und fragen sich, was macht er jetzt? Ich habe am Anfang jetzt ein bisschen sneaky, würden die vielleicht zu mir sagen, ich habe die Reiseführer schreiben lassen, da habe ich auch dann welche, das ist so ein bisschen auch natürlich, das war noch 10. Klasse, Abschlussjahrgang, ne? Und ja, das ist dann auch immer so ein Rahmen, in dem man bewertet und sowas, und dann haben die am Ende rausgekriegt, dass ich das so ein bisschen auch aus Eigennutz so mache.
Aber meinst du, dass wenn du dann zurück bist, dass du auch anders auf sie zugehst? Ganz anders, mit einem ganz anderen Erfahrungsschatz natürlich auch.
Also insbesondere jetzt, das sind natürlich auch traurige Schicksale und Biografien, die sich dahinter verbergen in die afghanischen Kids. So. Und wenn man weiß, wo die herkommen und aufgrund dieser irrsinnigen Perspektivlosigkeit und Verzweiflung sich denn aufgemacht haben auf diesen langen Weg, den sie gekommen sind. Zum Teil dann auch über die Türkei und die griechischen Inseln, also über das Mittelmeer, was man so kennt aus dem Fernsehen. Und das erfahren sie, wo das eigentlich anfängt. Das war für mich doch sehr bewegend und beeindruckend. Und dann dafür, dass das zum Teil 15-16-jährige Mädels in dem Fall waren, die das alleine gemacht haben, da ziehe ich doch den Hut dann vor. Also vor dieser ich weiß gar nicht, ne, für diesen Mut und dieser Lust auf Leben, so, das habe ich dort kennengelernt. Und natürlich ist mir jetzt auch in der Schule oft begegnet, dass es dann hieß so, da kommt plötzlich einer aus Deutschland und steht da und dann steht natürlich die Frage auch im Raum, können Sie mich nicht mitnehmen oder was für Wege gibt es nach Deutschland? Und die, das war nicht keine ganz einfache Situation, aber mal gucken.
Wie viele Monate hast du noch vor dir?
Ich muss meinen Dienst wieder aufnehmen nächstes Jahr. Am 1.9. geht die Schule wieder los in Hamburg. 1.9.2017.
Hab eine schöne Reise bis dahin. Danke, dass du da warst. In Dera, die wissen, Jan Kammann macht eine Weltreise, möchte ich sagen, in alle Länder der Welt, aus denen seine Schüler kommen. Das war die Redaktionskonferenz am Montagabend. Am Mikrofon Ralf Günther.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.